damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg. Wen haben wir denn heute zu Gast bei uns im Podcast?
Ja, das ist die Ursula Ebel. Sie ist die Vorsitzende der Interessengemeinschaft des Hauses der Handweberei in Sindelfing, selbst früher Webschülerin gewesen. Und sie erzählt von einer Zeit, als die Handweberei in Sindelfing eine ganz, ganz besondere Bedeutung hatte.
Klingt spannend.
Hoffen wir, dass es so wird, aber ich bin sicher. Ganz herzlich willkommen, Ursula Ebel. Sie ist die Vorsitzende des Vereins der Interessengemeinschaft Haus der Handweberei in Sindelfing. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Was ist das für ein Verein?
Die Interessengemeinschaft Handweberei hat sich in den 50er Jahren gegründet, um die Handweber zu unterstützen bei ihrem wirtschaftlichen Vorankommen. Es gab da noch eine relativ große Gruppe von Handwebern und es gab verschiedene Institutionen, die an verschiedenen Punkten angesetzt haben. Also die Interessengemeinschaft hat Weiterbildungen angeboten oder auch Ausbildungen, Kurse, um das Weben zu lernen. Im Haus der Handweberei gab es auch noch eine Genossenschaft, die zum Beispiel für gemeinsamen Wareneinkauf oder Beschaffung von Aufträgen gesorgt hat.
Was verbindet die Stadt Sindelfing mit der Handweberei? Das scheint ja dann doch etwas Größeres zu sein als nur so eine Art Heimatmuseum.
Das ist, also es ist jetzt im Haus der Handweberei auch das Sindelfinger Webereimuseum. Denn Sindelfing ist eine ganz alte Weberstadt. Im 19. Jahrhundert gab es hier eine unglaubliche Überzahl an Webern, also eigentlich mehr als in jeder anderen württembergischen Stadt. Ende des 19. Jahrhunderts war etwa jeder zehnte Einwohner hauptberuflich Handweber, Handwebmeister. Dazu gehörten noch die ganzen Zulieferer, die Gesellen, die Lehrlinge, die Vorbereitung des Webstuhls zum Beispiel, diejenigen, die die Werkzeuge hergestellt haben. Also es war ein ganz großer Teil der Bevölkerung war damit beschäftigt, Handgewebe herzustellen, in verschiedenster Art.
Warum hat sich das so in Sindelfingen konzentriert oder entwickelt, dass es gerade so viele hier in Sindelfingen sind?
Also warum das jetzt ganz genau so ist, weiß man nicht. Man weiß, dass durch die Realteilung sehr viele von den Bauern gezwungen waren, neben ihren immer kleiner werdenden Äckern, mit jedem Todesfall haben die Kinder gleich viel bekommen. Und dadurch wurden die Äcker immer weiter aufgeteilt. Und man konnte natürlich durch geschicktes Heiraten versuchen, den eigenen Acker zu vergrößern. Aber es reichte nicht mehr, um die Familie zu ernähren. Und deswegen brauchten die Bauern alle noch einen zweiten Beruf. Und sehr viele in Sindelfingen sind Leineweber geworden. Und ich möchte da auch differenzieren, weil heute sagt man Handweberei. Aber früher war das strikt getrennt in die Leinenweber oder Zeugweber und in die Tuchweber oder Wollweber, weil das ist ein ganz anderes Wissen. Man muss sich auch vorstellen, dass man ja früher die Garne nicht aus dem Katalog bestellt hat, sondern man hat die Wolle von den Schäfern geholt oder das Leinen von den Bauern oder vom eigenen Acker. Und dann musste man wissen, wie die Ernte gewesen war und wie die Fasern herausgearbeitet wurden und ob das beim Zubereiten der Fasern, ob es da gefault hatte. Flachs muss man auf der Wiese verrotten lassen, damit man die Fasern rausarbeiten kann. Und das muss halt genau im richtigen Moment wieder von der Wiese genommen werden. Und dann musste man seine Spinnerinnen kennen. Ein Weber brauchte 7 bis 10 Frauen, die für ihn gesponnen haben, bevor es wesentliche Verbesserungen am Webstuhl gab, 1733. Und er musste dann wissen, wem kann er die guten Fasern geben für das Kettmaterial, was im Webstuhl gespannt wird. Und wem gibt er die schlechteren Fasern für das Schussmaterial, was sehr viel weniger Belastung aushalten muss?
Hat es der Weber dann im Wesentlichen selber gemacht, für seinen Rohstoff gesorgt oder gab es dann da schon große Vertriebswege?
Also ursprünglich hat der Weber dafür sorgen müssen, dass er seine Fasern kriegt, die verteilen und wieder einsammeln und dann verarbeiten. Wobei es bis Mitte des 19. Jahrhunderts ja noch die Zünfte gab, die sehr strikt auch darauf geachtet haben, welcher Weber hat wie viel Webstühle, darf wie viel Ballen Stoff produzieren pro Woche. Und dieser Stoff kam in die Warenschau und hat dann ein Siegel bekommen, dass er in Ordnung ist und konnte dann verkauft werden, sowohl im Hinterland als auch im Versand überregional. Die Sindelfinger Leinenweber haben ja viel mehr produziert, als die Stadt gebraucht hat. Das waren Versandartikel. Im 19. Jahrhundert war Sindelfingen für sein Leinen bekannt.
Wollen wir das mal kurz vielleicht noch erklären? Was ist Leinenweberei? Also was sind das für Werkstücke, die daraus hergestellt werden? Und was ist eben die Tuchweberei? Was wird daraus hergestellt?
Also Leinen ist alles unten drunter.
Und also Unterwäsche und Ähnliches.
Also Sie kennen Leintücher. Das ist Bettwäsche natürlich, das ist Tischwäsche und das ist Unterwäsche. Das sind die Hemden, das sind die Hosen gewesen, weil man das auf der Haut tragen kann. Und eine Wolle von jetzt noch nicht hochgezüchteten Merinos und Schafen, die wir es heute haben, sondern das, was man wirklich bis Mitte des letzten Jahrhunderts hatte, normale Schafschurwolle, kann man nicht auf der Haut tragen. Da könnten sie aus der Haut fahren, weil es juckt. Das, also ich werde manch ein Älterer, den gruselt es wahrscheinlich, wenn ich das sage. Ja, und wir kennen alle vielleicht noch mal eine Mütze oder einen Schal, den man dann irgendwie so mit dem Kragen drunter trägt, weil es einfach nicht geht. Also Wolle ging oben drüber, Wolle hält warm. Wolle ist auch, wenn man Wolle filzt, was man mit Leinen nicht kann, wetterabweisend. Das heißt, dicke wollene Mäntel trug man oben drüber im Winter. Da bleibt der Schnee drauf liegen oder dringt ein. Wolle kann wahnsinnig viel Feuchtigkeit aufnehmen, bis zu 30%, ohne sich nass anzufühlen. Und wenn man es auf der Haut trägt, hat man auch keine Verdunstungskälte. Das heißt, es ist sehr klimaregulierend. Leinen nimmt Schweiß sehr schnell auf und transportiert den sehr schnell ab. Das kühlt, das ist im Sommer angenehm. Und es ist auch ganz positiv direkt auf der Haut. Aber es wärmt nicht.
Sie haben jetzt gerade gesagt, dass gerade die Leinenweberei auch für den Export war. Wie muss man sich das vorstellen, sage ich mal, im Jahr 1900? Der Export war ja wahrscheinlich nicht nach England oder Frankreich.
Schon auch.
Auch tatsächlich?
Ja, ja.
Wie liefen die Wege dann?
Also es gab dann im Anfang, das Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts sehr viele kleine Fabrikanten und es gab das System des Verlegers. Das ist derjenige, der überregional die Aufträge einsammelt, in die kleinen Städte gibt. Dort sitzt der Verleger, der verteilt die Garne und die Scherzettel, also die Auftragsbeschreibung an die einzelnen Weber. Die weben das und liefern das wieder an den Verleger. Mhm. Und das war wirklich so, dass Ende des 19. Jahrhunderts Sindelfinger-Korsetts nach Amerika geliefert wurden. Und zwar in Zehntausender Stückzahlen.
Das ist ja unglaublich, das ist mir jetzt auch neu. Und bei der Wollweberei war es dann ähnlich?
Wollweberei gab es in Sindelfingen so nicht. Das ist ganz wenig. Was es in Sindelfingen auch noch gab im 19. Jahrhundert, war die Seidenweberei. Und das ist eigentlich so der Kern gewesen, warum es hier eine Schule gab. Die Seidenweberei, das war im Wesentlichen Jacquardweberei. Die Jacquardweberei ist die erste Maschine überhaupt, die mit einer Lochkarte funktioniert. 1805 von Joseph Marie Jacquard in Lyon entwickelt und zum Patent angemeldet. Gab es schon 1835 in Sindelfingen die ersten Jacquard-Webstühle und es war in der Regel Seiden-Jacquard-Gewebe, sodass man die Seidengarne importieren musste, weil Seide hier zu züchten hat nicht funktioniert. Das Klima ist nicht warm genug und nicht feucht genug. Die Seidenraupen puppen sich vielleicht ein, aber die Seide taugt nichts.
Aber das waren ja jetzt keine Werkstücke für den Hausgebrauch, für den normalen Bürger oder doch?
Wir haben im Webereimuseum ein schwarz-seidenes Brautkleid. Dieser Hype, dass eine Frau in einem weißen, prächtigen, unglaublich geschmückten Kleid zur Hochzeit geht, begann mit Königin Victoria in England. Als Stoffe billig genug wurden, dass jede Frau sich wünschen konnte, einmal im Leben sich zu fühlen wie eine Prinzessin. Vorher hat eine Frau ein anständiges Kleid zur Hochzeit gekriegt und das hat sie getragen, wenn es drauf ankam, bis ins Grab. Und das war schwarz, weil das passt immer. Das kann man ja dekorieren mit Schals, mit Umschlagtüchern, mit Mützen, mit Stulpen, damit es nicht so trist ist für eine Hochzeit. Aber es gab ein ordentliches Kleid und genau so ein seidenes Hochzeitskleid haben wir im Museum ausgestellt.
Sie haben jetzt gesagt, dass die Weberei in Sindelfingen ein ganz wesentlicher Erwerbszweig war. Wie lange?
Das kippte mit Beginn des 20. Jahrhunderts. Das Problem an diesen kleinen Fabrikanten war oder an diesem dem Verteilen der Aufträge durch den Verleger, dass das Risiko beim Weber lag. Wenn er krank wurde, hat er nichts gekriegt. Wenn der Verleger keinen Auftrag hatte, dann hat er vielleicht selber gewebt. Ja? Der Verleger war oft einer, der selber 2, 3, 4 Webstühle hatte. Und wenn er Aufträge für 10 hatte, hat er den Rest rausgegeben. Wenn er nur Aufträge für 4 hatte, hat er selber gemacht und die anderen hatten nichts. Und dann sind mit dem Zuzug von Daimler sehr viele Weber zum Daimler gegangen, weil sie da einfach ein verlässliches Einkommen hatten.
Wenn Sie von Fabriken reden und Webstühlen, waren das dann schon automatische?
Nee, das waren Handweber.
Waren alles Handweber?
Das waren Handweber. Also es gab die ersten Fabriken, die Firma Zweigert und Sawicki gibt es bis heute, die hat demnächst 150-jährige Bestehen. Das waren natürlich die größeren. Aber es waren noch sehr viele kleine Fabrikanten, heißt einfach, die hatten nicht nur seinen eigenen einzelnen Webstuhl, sondern der hat mehrere stehen.
War das dann für manche fast schon so eine Art Nebenerwerb, oder?
Ja, das war die zweite Hälfte vom Einkommen neben der Landwirtschaft.
Neben der Landwirtschaft.
Wenn es Aufträge gab, war er am Webstuhl. Wenn die Landwirtschaft erfordert hat, dass er jetzt das Heu macht, weil morgen regnet es, dann war er auf dem Acker.
Und wie ging es dann weiter? Also Sie haben gesagt, in den 50ern wurde dann die Webschule gegründet.
Nein, die wurde 1869 gegründet.
Ja, aber das Haus der Handweberei,
das
Museum.
Das Gebäude gibt es seit 1900 und es wurde gebaut für die Webschule. Und die Ausbildungsstätte war da drin bis 1976 und zog dann wegen Platzmangel, weil sie so groß war, in die Gottlieb-Daimler-Schule. Da habe ich meine Ausbildung gemacht.
Sie sind Weberin?
Ich bin Meisterin im Weberhandwerk.
Warum war da immer noch die Nachfrage so groß? Also warum war das immer noch in Sindelfingen so konzentriert?
Es gab damals zwei Webschulen in Deutschland und das war die bessere. Und in den 80er Jahren, als ich gelernt habe, gab es einfach einen Hype zurück zur Natur. Da wollte man weben lernen, da wollte man einen kleinen Bauernhof kaufen, da wollte man 2, 3 Schafe, ein bisschen Flachs anbauen und sich selber anziehen. Das war ein ganz großes Interesse. Es gab einfach immer diejenigen, die weben wollten. Das Bauhaus hat die Weberei wieder nach vorne gebracht. Da wurde gewebt, da wurde gestaltet. In den 20er Jahren, das sieht man auch jetzt in der Ausstellung, gerade in der aktuellen Sonderausstellung, kam Gestaltung als wesentlicher Punkt in die Ausbildung der Webschule mit rein. Und das waren dann die Kunsthandwerker. In den 50er Jahren hat man versucht, weil man gemerkt hat, dass ein Abschwung da ist, wieder mehr Aufmerksamkeit zu kriegen, dafür die Gründung des Vereins. In den 70er Jahren hat man weltweit Werbung gemacht. Da gab es Azubis aus Casablanca und aus Australien und aus Südamerika. Es ist unglaublich, wo alles die Schüler in den 70er Jahren hergekommen sind. In den 80er Jahren ging es steil bergan und in den 90er Jahren hat es eine richtige Bauchlandung hingelegt. Die Ausbildung in der Gottlieb-Daimler-Schule wurde 2001 eingestellt und die Stadt hat in den 90er Jahren das Gebäude nicht nur in seinem Aussehen, sondern auch in seiner Funktion unter Denkmalschutz gestellt und im Jahr 2000, genau zum 100. Geburtstag des Gebäudes, am 9. Dezember, das Sindelfinger Webereimuseum mit in diesem Gebäude eröffnet. Es sind jetzt also zwei Institutionen drin, das heißt einerseits das Webereimuseum, was eigene Räume hat und eine Ausstellung und das Haus immer am Wochenende öffnet und andererseits die Interessengemeinschaft Handweberei, die das Haus lebendig macht, weil es soll ein lebendiges Museum sein und weiterhin Kurse für Erwachsene anbietet. Also gerade heute ist ein Gestaltungskurs dort im Haus, der Teil der Ausbildung ist. Mit dem Moment, wo die Ausbildung an der Gottlieb-Daimler-Schule eingestellt wurde, hat der Verein versucht, den Blockunterricht für die Ausbildung aufzunehmen und weiterzuführen und bietet den weiterhin für jeden an. Man muss es halt selber zahlen, weil der Verein keine staatliche Einrichtung ist.
Wie groß ist da die Nachfrage?
Nimmt seit etwa 8 bis 10 Jahren enorm zu. Wir können uns fast nicht retten vor Anfragen.
Weil es einfach ein Weg ist, sich kreativ auszudrücken und das dann auch nach außen zu tragen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Es sind sehr viele Frauen in der Regel mittleren bis höheren Alters. Es sind zum Teil Leute, die sagen, ich gehe jetzt in Rente, ich brauche Plan B. Die mit dem Weben anfangen, weil Weben ungeheuer erdet. Da, wo Weben wirklich noch professionell eingesetzt wird, ist in der Therapie. Also in therapeutischen Einrichtungen, wenn Sie mal eine Reha machen, kann es sein, dass Ihnen neben der Seidenmalerei auch eine textile Beschäftigung angeboten wird zu weben.
Was macht Weben mit einem Menschen?
Es erdet, es holt runter, es ist was ganz Urmenschliches. Und das finden Sie in der Bibel, was ich immer mit sehr großer Freude zitiere, denn als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden, bedeckten sie ihre Blöße. Das heißt, in dem Moment, wo der Mensch sich seiner selbst bewusst wurde, wo der Mensch zum Menschen wurde, sich getrennt hat vom Tier, hat er sich was angezogen. Also es ist wirklich etwas, was zum Menschsein dazu gehört. Kunst zu machen, das kennen wir von Höhlenmalereien, und sich zu schmücken und zu kleiden. Und Kleidung war auch immer Schmuck. Schon sehr früh hat derjenige, der wichtiger war, in einer Gruppe von Menschen die prächtigeren Gewänder gehabt.
Kann man das vereinfacht so sagen, im Haus der Handweberei, da sind viele Ausstellungsstücke, da gibt es viele Dinge zu sehen und Sie sorgen fürs Leben in diesem Haus?
Nee, weil es gibt tatsächlich relativ wenig tolle Exponate. Es gibt einen Rundgang von Museumsseite, wo Sie sich informieren können über die soziale Situation, weil natürlich die Weber immer ärmer wurden. Die Maschine war einfach schneller und gerade die Leinenweberei, das war was, da war die Maschine viel billiger. Viel, viel, viel billiger. Da konnte der Handweber nicht hinterher. Deswegen die Jacquard-Weberei. Und zur Jacquard-Weberei gehört das Zeichnen. Weil da muss ich eine technische Zeichnung erstellen. Und das ist was gewesen, wo man noch sehr lange den Menschen gebraucht hat. Was Sie im Webereimuseum oder im Haus der Handweberei sehen, in den öffentlich zugänglichen Räumen, ist dieser soziale Rundgang. Sie sehen einen historischen Bauernwebstuhl mit einem ganz einfachen Leinengewebe. Sie sehen ein paar Exponate. Sie können in den Schulungsraum im ersten Stock gucken. Wenn Sie Glück haben, ist gerade ein Kurs und Sie können unsere Kursteilnehmer dabei beobachten, wie sie sich damit abmühen, die Fäden irgendwie in der richtigen Reihenfolge miteinander zu verschränken. Im Erdgeschoss steht ein Jacquard-Webstuhl. Wenn Sie Glück haben, bin ich im Haus und kann Ihnen zeigen, wie der funktioniert. Es gibt einen Ausstellungsraum mit Wechselausstellungen. Da ist jetzt gerade die 20er-Jahre-Ausstellung drin. Das kann aber auch sein, der ist leer und zu. Und dann gibt es noch den Anbau, der relativ schnell hinterhergeschoben wurde für Maschinenwebstühle, weil auch das wurde in Sindelfingen unterrichtet, die Maschinenweberei. Da sieht man so ein bisschen den Ausblick eben in die Maschinenweberei und noch eine zweite Werkstatt für Leute, die regelmäßig in den Verein kommen zum Weben.
Wenn Sie vom Niedergang der Leinenweberei sprechen, was war da zuerst, der Niedergang des Flachsanbaus und dann der Niedergang des Handwerks oder umgekehrt oder hat sich beides gegenseitig bedingt?
Also 1733 hat ein englischer Weber eine Möglichkeit gefunden, das Schiffchen schneller von der einen Seite auf die andere zu werfen. Damit brauchte der einzelne Weber nicht mehr 7 bis 10 Spinnerinnen, sondern dreimal so viel, weil er dreimal so schnell gewebt hat. Damit waren 2 von 3 Webern arbeitslos. Und 1810 hat ein englischer Pfarrer als intellektuellen Wettstreit gesagt, es muss doch möglich sein, die 3 Grundbewegungen Fäden trennen, Schiffchen rüberwerfen, Schussfaden nach vorne schieben, zu mechanisieren. Das war dann die Geburtsstunde des mechanischen Webstuhls. Es hat dann noch etwa 40 Jahre gedauert, bis der so effektiv war, dass er sich finanziell gelohnt hat. Dass der also nicht nur etwas schneller war als der Weber an seinem Handwebstuhl, sondern viel schneller und insbesondere so, dass nicht ein Weber pro Webstuhl nötig war, sondern ein Weber mehrere Webstühle betreuen konnte. Und in dem Moment wurden die Stoffe, und zwar zuerst natürlich die einfachen Stoffe, so viel billiger, dass die Leinenweber gar nicht mehr hinterher weben konnten. Ich habe mir vom Herrn Georgi von Zweigert und Zawitzki erzählen lassen, dass es in China Webereien gibt mit 1000 Maschinen und 3 Webern.
Wo sind heute die Schwerpunktzentren der Weberei? China haben Sie gerade angesprochen.
Ja.
Wo sonst noch? Wo wird noch wirklich industriell gewoben?
Südostasien, es gibt auch in Amerika einiges, soweit ich weiß. Es gibt durchaus, wie die Firma Zweigert, auch in Sindelfingen noch Webereien. Und Zweigert, ich ziehe meinen Hut vor der Firma, produziert hauptsächlich für den Export. Aber wohin müssen Sie den Herrn Georgi fragen?
Ja, klar. Und alles andere ist dann eher, wie Sie sagten, Richtung Kunsthandwerk verortet.
In Deutschland ist sehr viel Kunsthandwerk und sehr viel, also Handgewebe. Momentan gibt es ja eine Diskussion über Nachhaltigkeit. Und ich zitiere sehr gerne, dass ich in der Ausbildung für eine Freundin meiner Mutter einen Mantelstoff gewebt hat. Die hat damals 1.400 D-Mark investiert für den Stoff und das Schneidern.
Was sicher sehr, sehr viel Geld war zu der Zeit.
Das
oder?
War 1989. Aber wenn man das umrechnet auf die 17 Jahre, die sie diesen Mantel mit wirklicher Freude getragen hat und sich jeden Sommer auf den Herbst gefreut und auch im letzten Jahr noch gefragt, wo sie den tollen Mantel her hat. Und wenn man bedenkt, dass sie dann nach 17 Jahren zu mir kam und gesagt hat, ich kriege in meinem Leben jetzt noch einen Mantel und den machst du, dann rechnet sich's vielleicht wieder anders. Und unter diesem Aspekt kann man einfach darüber nachdenken, dass Textilien, die handwerklich hochwertig hergestellt sind und ein Design haben, was nicht an der Mode hängt, sondern einfach schön ist, individuell und zu einem einzelnen Träger passt, was sehr viel nachhaltigeres ist, als zu sagen, ha ja, jetzt ist das Hemd halt kaputt, ich oder ein Knopf ist ab und ich kaufe mir ein neues.
Wo gibt es Verkaufsstellen für solche Produkte?
Da muss man die Augen und Ohren offen halten.
Ich denke, die sind nicht breit gestreut, oder?
Nein, es gibt einige selbstständige Handwerker. Man kann auf hochwertige Kunsthandwerkermärkte gehen. Da findet man dann immer wieder, auf Mittelaltermärkten sitzen immer wieder Weber. Es ist immer die Frage, welchen Schwerpunkt die haben. Also jemand, der auf Mittelaltermärkte geht, der hat mehr so Reenactment-Stoffe für andere Beschicker von Mittelaltermärkten, die da Living History machen. Aber es gibt eben auch wirklich gute Kunsthandwerkermärkte oder Foren, wo dann schön gestaltete, moderne, aktuelle Stoffe angeboten werden.
Zum Beispiel beim Sindelfinger Handwerkermarkt.
Zum Beispiel.
Findet man immer wieder.
Da findet man immer wieder schöne handgewebte Stoffe.
Noch ein Thema zum Schluss. Die Handweberei ist zum immateriellen Kulturerbe ins Verzeichnis aufgenommen worden. Was bedeutet das denn jetzt? Ist das quasi so eine Art Denkmalschutz für die Branche oder was ist damit verbunden?
Das kann man so hoffen, dass da ein bisschen Aufmerksamkeit darauf geworfen wird, dass das einfach etwas ist, was die Menschheit schon sehr lange begleitet und was maßgeblich zur Kultur des Menschseins dazugehört. Das war eine Initiative von einem Vereinsmitglied, Sibylle Hübner-Schroll, die gesagt hat, das hat mal nachgeguckt und hat gedacht, es steht schon längst drin. Und dann hat sie festgestellt, das steht da mitnichten im deutschlandweiten Verzeichnis und hat jetzt in den letzten 2 Jahren sich darum gekümmert, Antrag geschrieben, eingereicht, Fragen beantwortet, Bilder nachgeschickt und hat es dann erst, weil sie in Bayern wohnt, in Bayern wurde es anerkannt und jetzt ist in diesem Jahr im März die Handweberei als Ganzes aufgenommen worden in das bundesweite Verzeichnis des UNESCO-Welterbes. Es ist nicht UNESCO-Welterbe, sondern es ist das bundesweite Verzeichnis.
Und was bedeutet das dann konkret? Ist es dann einfacher, an Zuschüsse zu kommen? Hat man mehr Aufmerksamkeit?
Ja, das kann man hoffen, dass man mehr Aufmerksamkeit hat und man kann auch natürlich das eine oder andere an Zuschüssen beantragen. Es gibt ein Logo, was wir jetzt verwenden können, wo eben darauf hingewiesen wird, dass wir Teil des Kulturerbes sind, aber gar nicht kaufen kann man sich davon nicht.
Aber es ist ja sicher ein Qualitätssiegel, auch für Sie natürlich in Ihrer Schule, oder?
Das nicht unbedingt, weil das heißt ja nicht, dass ich auch das gut kann, nur weil ich es mache.
Ja, aber das Thema an sich.
Das Thema an sich,
ja. Wie viele Schüler haben Sie denn im Moment aktuell? Wie gibt es da auch so eine Wellenbewegung? Oder Sie haben vorher gesagt, das Interesse steigt wieder. Gibt es mehr Webschüler? Und vor allen Dingen, machen die das wirklich alle nur für ihren Privatgebrauch oder wollen die dann tatsächlich auch ins Business einsteigen?
Es gibt schon welche, die ins Business einsteigen wollen. Also wir haben eine, die schon lange auf Mittelaltermärkten unterwegs ist und Bänder webt und die jetzt die Handweberei macht und auch Gesellenprüfung ablegen wird im nächsten Jahr. Und die macht das professionell. Die lebt davon, dass sie Märkte beschickt. Und das haben wir einige, auch welche, die danach, erst nach der Gesellenprüfung, sich selbstständig gemacht haben und angefangen haben, ihre Produkte anzubieten und das auch können. Dazu gehört natürlich auch, dass die dann selber Kurse anbieten. Wichtig ist auch immer, dass man mit Kindern arbeitet. Für Kinder ist das Weben ungeheuer wichtig, weil es sie wirklich einfängt. Also das Dasitzen und nur Quatschen ist sehr viel weniger befriedigend als Dasitzen, Quatschen und was tun. Arbeite viel mit Kindern und ich erlebe das immer wieder. Ich erlebe, dass Kinder in den Ferien morgens um 9 im Webereimuseum stehen und bis um 1 Uhr an ihren Webstühlen arbeiten und sich einen Teppich arbeiten, zum Erschütterung der Eltern, die das nicht fassen können, dass die armen Kinder durchschuften und manchmal vergessen sie auch eine Pause zu machen.
Und es ist analog.
Es ist analog. Ich habe früher mal Hörbücher gebraucht, in den letzten Jahren nicht mehr. Die sitzen da und weben und sind stolz wie Oscar, wenn sie rauslaufen und haben dann einen Teppich mit 1,50 Meter Länge und 70 Breite. Also ein richtiges Drum zum Draufliegen für die Kiddies.
Also richtig groß.
Richtig groß. Und richtig stolz. Und 2 Tage weben und einen vorbereiten. Das kriegen die hin ab 8. Hat noch immer geklappt.
Wunderbar. Prima. Vielen herzlichen Dank. Das waren spannende Einblicke in eine Zeit, wo ganz andere Industrien in Sindelfingen dominiert haben. Ich drücke mal Ihnen die Daumen, dass es die Geschichte weiterhin gibt und dass das möglichst erfolgreich weitergeht. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.